Wir hatten vor gut einer Woche ein Treffen mit den Pastoren. Leider gibt es gerade keine Pastorin bei uns in Nordhessen, also mit den Pastoren aus Nordhessen, aus unseren Gemeinden per Zoom am Computer. Wir haben uns ausgetauscht und am Ende haben wir gebetet. Und der erste Kollege, der betete, der hat nur einen Satz gebetet. Wir wurden still und der sagte: So liegen wir nun vor dir, Gott, im Gebet und vertrauen dir. Amen. Also, ihr müsst das jetzt nicht nachvollziehen, aber bei mir schwingt da sofort was an. Ich mag das, so bete ich auch. Ich mag das, bei Gott ankommen erst einmal. Vielleicht auch überlegen, sogar eine Körperhaltung überlegen oder zumindest innerlich mir bewusst machen, dass ich gerade bei Gott empfangen werde. Eine innere Haltung einnehmen, die ich selber für angemessen finde. Wer mich kennt, der weiß, dass ich gerne bete. Das kann schon bei Sitzungen sein. Wer betet noch mit uns? Alle wissen, ich mache es auf jeden Fall gerne. Für mich ist Beten immer ein Wunder, eine Auszeichnung, eine Ehre, dass Gott das erlaubt, dass ich beten kann. Ich kann eigentlich gar nicht beten, ohne zu staunen. Oft werde ich am Anfang einen Moment still. Ich könnte sogar ein bisschen länger Stille aushalten. Also es könnte auch sein, dass jemand kommt und ich bete für ihn und erstmal werde ich still. Und dann denke ich, oh, ich darf nicht zu lange still sein für den anderen. Aber ich komme dann an vor Gott und sage dann, wir sind zu zweit jetzt hier, Herr. Und dann stelle ich mir vor, wie er uns in Liebe ansieht. Das tut er nämlich. Und dann kann ich gar nicht irgendwie sofort losbeten, sondern ich freue mich, wenn ich bei Gott so ankommen kann. Ich habe Vorbilder beim Beten gehabt, so wie ihr alle wahrscheinlich auch. Menschen, die einen irgendwie geprägt haben und die haben ganz anders gebetet als ich. Ich kenne jemanden, das war in Stuttgart, der hat immer gebetet in der Straßenbahn bis zum Hauptbahnhof. Da hat er sich eine Zeitung gekauft und bis er am Arbeitsplatz war, Zeitung gelesen. Ist nicht jedermanns Ding, aber ich fand das schön, dass der so ein Gebetsmoment im Alltag sich eingerichtet hat. Oder ich kenne jemanden, der immer sehr knapp betet, wie so ein, als würde man irgendwie an den Tresen kommen und würde irgendwie ein paar kurze Sätze nur sagen, wie so ein Geschäftsgespräch. Gott muss man nicht lange informieren, oh Herr, segne Schwester so und so, sie liegt schon so lange im Bett und du weißt doch, wo sie wohnt und ihre Kinder und weiß Gott doch alles. Ja. Also das war so jemand, der hat sehr knapp pointiert gebetet, Amen gesagt, fertig. Der war auch sonst so strukturiert. Auch der hat mich vielleicht ein bisschen angesteckt, insofern, dass ich es immer noch schätze, wenn jemand sich auch kurz fassen kann. Ich selber aber brauche immer ein bisschen Anlauf. Ich brauche auch Stille dabei. Ich achte auf meine Gefühle, auch beim Beten. In einer Fortbildung dann, die länger andauerte, habe ich das stille Gebet in einem Kloster schätzen gelernt. Ganz alleine, aber auch in der Gruppe. Und im Kloster war das so, bei diesen Gebetszeiten, mindestens einmal am Tag, eine Ordensschwester las einen Bibeltext, vielleicht, also häufig einen Evangelientext, las den einfach vor, alle hörten zu, so wie ihr da gerade sitzt. Keiner hat rumgeblättert und war unruhig. Und nach dem Lesen war man eine halbe Stunde ruhig, ungefähr, vielleicht länger. Einfach still, jeder für sich. Und am Ende wurde ein Psalm gebetet und ein Loblied gesungen. Also auch das Gebet in der Stille mag ich, schätze ich, mache ich nicht ständig. Wir hatten auch hier in der Gemeinde eine Gruppe von Leuten, die haben sich einmal die Woche mittwochs getroffen zu einem solchen stillen Gebet hier, bis Corona angefangen hat. Auch andere kenne ich, ist mir eine Person besonders vor Augen, die haben jeden Morgen ihr Morgengebet und jeden Abend ihr Abendgebet. Und ich habe mit dieser Person gesprochen, die konnte mir 3, 4 verschiedene Abendgebete aufsagen, die sie mag. Und ich habe gemerkt, das ist für sie Geborgenheit. Das ist etwas, wo sie eintauchen kann, morgens und abends, wie eine Burg, in der sie dann vor Gott steht. Ja, also ganz fest geformt alles. Ist nicht ganz meine Art, aber ich finde es beneidenswert, wenn jemand so etwas findet. Wir haben in der Gemeinde bei uns jemanden hier, über 90 Jahre alt, und der hat ein langes Gebet aufgeschrieben. Und jeden Morgen betet er dieses Gebet. Und das hat er immer weiterentwickelt. Da kommt mal wieder was Neues dazu oder wird was gestrichen, weiß ich nicht wie genau. Und dann muss er es wieder ganz abschreiben, der alte Bruder. Ja, und betet sein Lebensgebet im Alter. Immer das Gleiche am Morgen. Und zuletzt, es gibt noch mehr Beispiele, aber denke ich, es gibt viele Christen, für die es Beten bitten. Die kennen fast gar nichts anderes als Fürbitte. Beim Beten mache ich die Augen zu und bitte. Für mich, für andere Menschen, für Anliegen aus der Welt. Jakobus hat gesagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also beten ist bitten. Man kann so unterschiedlich beten. Tatsächlich kann ich Nathalie gut verstehen, wenn man mal hier ganz viele Leute hören würde, wenn wir es austauschen könnten. Wie betest du? Was bedeutet dir das? Wie lebst du deine Liebe zu Jesus? Wie machst du das? Das ist so verschieden. Das ist so, als hätten wir alle eine Mutter, ja, und wir alle lieben diese Mutter ganz genau gleich. Und diese Mutter liebt uns alle ganz genau gleich, unterschiedslos. Und trotzdem hat jeder eine eigene Beziehung. Und wenn er mit Mama zusammen ist sozusagen, dann gestaltet er das anders oder hat andere Worte gefunden. Ja? Und ich finde, alles Beten könnte man so anfangen wie mein Kollege, der gesagt hat, so liegen wir jetzt vor dir im Gebet und vertrauen dir. Amen. Ich möchte uns noch ein Gebet vorlesen jetzt, eine Gebetsgattung, die ich noch nicht erwähnt habe und die, glaube ich, auch nicht so verbreitet ist, das Bußgebet. Es ist ein Bußgebet von Daniel aus dem 2. Jahrhundert vor Christus formuliert. Daniel hat gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus. Er war einer der ersten, die von Nebukadnezar und seinen Soldaten natürlich nach Babylon verschleppt worden waren. Jetzt war er dort ungefähr 70 Jahre. Also ein alter Mann geworden und da formuliert er dieses Bußgebet. Ich lese uns aus Daniel 9, die Verse 1 bis 6 und 15 bis 19. Inzwischen war der Meder Darius, der Sohn von Xerxes, König über das babylonische Reich geworden. In seinem ersten Regierungsjahr dachte ich darüber nach, was wohl die 70 Jahre bedeuten, von denen ich in den Heiligen Schriften gelesen hatte. So lange nämlich sollte nach einem Wort des Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen. Ich fastete und setzte mich im Sack in die Asche. Dann wandte ich mich im Gebet an den Herrn, meinen Gott. Vor ihm legte ich ein Bekenntnis unserer gemeinsamen Schuld ab und sagte, ach Herr, du treuer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund und zu denen, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Wir sind schuldig geworden, wir haben dir die Treue gebrochen. Wir haben uns gegen dich aufgelehnt und deine Gebote und Weisungen nicht befolgt. Wir haben nicht auf die Warnungen deiner Diener, der Propheten, gehört, die in deinem Auftrag unseren Königen und führenden Männern, den Sippenoberhäuptern, und dem ganzen Volk ins Gewissen geredet haben. Herr, wir sind schuldig. Wir waren dir ungehorsam. Aber du, unser Gott, du bist es doch, der sein Volk durch seine starke Hand aus Ägypten herausgeführt hat. In aller Welt hast du dir dadurch einen Namen gemacht. Immer von Neuem hast du in der Vergangenheit deine Treue an uns erwiesen. Sei auch jetzt nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und über den Zion, deinen heiligen Berg. Durch unsere Schuld und die Schuld unserer Vorfahren ist es so weit gekommen, dass alle Völker ringsum über deine Stadt Jerusalem und über dein Volk spotten. Darum, unser Gott, höre mein Gebet, höre mein demütiges Bitten, blicke wieder freundlich auf dein verwüstetes Heiligtum, tu es um deiner eigenen Ehre willen, mein Gott, wende dich zu mir, höre mich, sieh doch, wie elend wir dran sind und wie es um die Stadt steht, die dein Eigentum ist. Wir wissen, dass wir es nicht verdient haben. Wir vertrauen nicht auf unsere Leistung, sondern allein auf dein großes Erbarmen. Höre mich, Herr, vergib uns. Sieh unser Elend an und greif ein. Lass uns nicht länger warten, tu es um deiner Ehre willen, denn du hast doch deine Stadt und dein Volk zu deinem Eigentum erklärt. Wer war dieser Daniel? Daniel war ein Mann aus einer vornehmen, gebildeten Familie, aus Jerusalem, aus Israel auf jeden Fall. Zusammen mit einigen Freunden wurde er dann in der Gefangenschaft erwählt und ausgebildet als Berater des Königs am babylonischen Hof. Und Daniel ist ein Beispiel, ein Vorbild für die Treue zu Gott. Selbst dann, wenn man angegriffen wird, selbst in der Fremde, selbst wenn man mit dem Tod rechnen muss, er bleibt Gott treu, er hält sich an Gottes Gebote. Es gibt leider in Babylon auch verantwortliche Leute, die dafür sorgen, dass Gesetze erlassen werden, die ein Jude, die David und seine Freunde überhaupt nicht halten können. Der Sabbat soll nicht gehalten werden, sie sollen 4 Wochen nicht beten, sie sollen den König anbeten. Daniel ist ein Beispiel an Treue und an Bewahrung. Weil sie diese Gesetze dann brechen, werden sie den Löwen vorgeworfen, in einen Feuerofen geworfen. Immer werden sie bewahrt. Ein Beispiel an Treue und an Bewahrung. Und dann im 2. Jahrhundert, also wo das Danielbuch dann insgesamt aufgeschrieben wurde, 350 Jahre später, da hat man sich erinnert an Daniel, weil die Situation in Israel sehr ähnlich war. Ein Nachfolger von Alexander dem Großen, Antiochos IV. Hieß er, er will Israel hellenisieren, also er will die griechische Kultur, den griechischen Glauben einführen. Auch er verbietet Opfer, auch er will, dass der Sabbat nicht mehr geheiligt wird und er stellt eine Statue von sich selber auf im Tempel, dass man ihn anbetet. Das alles erinnert an Daniel und Israel erinnert sich an Daniel und nimmt sich vor, wir wollen so treu sein wie Daniel und seine Freunde und wir werden bewahrt werden von Gott, auch in dieser schweren Zeit. Daniel ist kein Prophet. Einige von uns haben ihn vielleicht gerade gelesen, weil er so in der Tageslese dran war. Er hat große Visionen, aber er gehört nicht zu den Propheten. Er ist im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, nicht bei den Propheten aufgeführt. Er gehört zu den sogenannten Schriften. Die nennt man auch die poetischen Bücher des Alten Testaments. Dazu gehören auch die Psalmen, dazu gehört das Buch Hiob. Das sind also Bücher, die sind nicht Geschichtsbücher, das sind auch keine Propheten, das sind Bücher, die den Glauben unterstützen wollen, die zum Glauben ermutigen wollen. Daniel hat die doppelte Botschaft, bleib treu zu Gott und er wird dich bewahren. Nochmal zu meinem Kollege, der sagt also, so liegen wir nun im Gebet und vertrauen dir. Auch Daniel liegt im Gebet. Der sitzt also nicht auf einer Couch, ja, hat die Beine überschlagen, mit der rechten Hand kraut er den Pudel und in der linken hat er noch einen Kaffee und betet oder sowas, sondern der ganze Mensch betet hier. Alles, was ihn ausmacht, betet hier. Er zieht ein Bußgewand an, einen alten Sack oder weiß ich, was das war. Er fastet, er setzt sich in die Asche. Er legt sich zum Beten auf den Bauch, der Länge nach, um seine Demut zu zeigen und die Dringlichkeit seines Gebetes zu zeigen. Er betet mit allem, was ihm ausmacht. Wie gesagt, das müssen wir nicht genauso machen. So wie ich von anderen inspiriert wurde, meine eigene Art des Betens zu finden, so können wir uns von Daniel inspirieren lassen. Aber wir müssen uns nicht in die Asche setzen und auf den Bauch legen, und aber vielleicht doch, dass man guckt, welche Haltung ist gerade angemessen? Wie drücke ich das aus, was ich gerade beten will? Ja? Bei einer Fortbildung im Kloster Wülfringhausen, das ist bei Springe im Westen von Hannover, habe ich ein Körpergebet gelernt. Da betet man schweigend. Wir haben das in einer Gruppe gemacht, ich habe es danach auch ein paar Mal alleine gemacht. Man sagt gar nichts, man steht und alleine durch die Körperhaltung, durch die Bewegungen, die man macht, drückt man aus, was man gerade wünscht. Immer das Gleiche, ja? Also ich schöpfe bei dir Kraft, ich danke, dass du mich liebst, ich möchte es empfangen, um dich zu loben. So ungefähr, ja? Also man betet nur mit dem Körper. Wieder eine andere Art, müssen wir nicht nachmachen, ja? Daniel betet auch mit dem ganzen Körper, aber er findet auch viele Worte. Ich habe noch gar nicht das ganze Gebet gelesen. Er unterstreicht, was er sagen will, durch das ganze Äußere, was er annimmt. Als Erste fällt auf, dass er immer wir sagt. Wir haben gesündigt. Wir sind schuldig geworden. Er stellt sich mit in das Volk. Er sagt nicht, die haben gesündigt oder so etwas, sondern wir. Er erweist sich als ein Teil eines Ganzen und tut mit für das ganze Buße. Er nimmt sich nicht raus, meckert über das Volk und schimpft, was es da für Leute gibt und was für Fehler die gemacht haben, sondern er stellt sich in das Ganze rein. Was haben wir getan? Mose hat einmal ähnlich gebetet, auch ein ähnliches Bußgebet, wo er wir sagt, obwohl er nicht mal da war, als das Volk Gott verlassen hat. Und was ich nicht wusste bis zu meiner Predigt, das habe ich dann gelesen, es gibt solche Bußgebete von gläubigen, gelehrten Juden bis heute, die nicht klagen über das, was Israel angetan wurde, sondern die fragen, wo sind wir schuldig geworden? Wo haben wir unseren Auftrag in dieser Welt nicht erledigt? Wo haben wir Gott nicht die Ehre gegeben? Das ist also eine Tradition innerhalb des Judentums, Buße zu tun, und zwar in Wir-Form, sich mit dazuzustellen. Zwei Begriffe, zwei Haltungen tauchen immer wieder auf in diesem Gebet: Treue und Hören. Das gehört offensichtlich zusammen. Wer treu ist, der hört. Und der tut, was er hörte. In Vers 3 heißt es: Ach Herr, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du stehst in unerschütterlicher Treue zu deinem Bund. Wir haben dir die Treue gebrochen, wir haben nicht auf die Warnungen deiner Propheten gehört. Für Daniel ist es dann keine Frage, er sagt, wir haben es verdient, du hast uns zu Recht gestraft. Dann erinnert er an Mose, Mose sagt das, wer meine Gebote verlässt, der wird das Unheil auf sich ziehen. Wer nicht in meinen Geboten lebt, der wird das Gericht auf sich ziehen. Daniel erinnert an Mose und sagt, genau das ist uns passiert. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen, dass du das wieder wegnimmst, Gott. Wir können das von unserer Seite aus nicht. Wir haben nicht einfach irgendwas nicht getan oder irgendwas getan, sondern wir haben unsere Beziehung zerstört. Das Vertrauen kaputt gegangen. Da hat die Liebe Risse bekommen oder ist weggenommen worden. Das geht nicht einfach so. Du musst unsere Beziehung wieder heilen. Vergib uns. Dann erinnert der Gott, dass Gott doch immer wieder treu war und an seiner Treue festgehalten hat. Höre mein Gebet. Ich habe das ja betont gelesen. Höre doch, sieh doch, höre doch. Treue und Hören gehört zusammen. Martin Luther hat den letzten Vers so übersetzt: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das ist ein, könnte man sagen, evangelisches Gebet, insofern, weil da jemand betet, der weiß, wir sind schuldig. Und von uns aus können wir das nicht ausräumen. Aber Gott ist gnädig und haben appelliert, er an seine Treue, an Gottes Treue. Also, dass wir Sünder sind und Gnade brauchen, ist keine Erfindung der Reformationszeit oder von Martin Luther. Vielleicht haben wir manchmal so ein Bild von den Juden und wir denken dann, na, die Juden, die denken wohl, sie könnten durch ihr Tun gerecht werden und Gott ist ja nur der Richter und die kennen überhaupt keine Gnade. Das stimmt gar nicht. Die Juden wissen bei allem Ernst der Gebote, dass sie nicht ohne Gnade und Barmherzigkeit zu Gott gehören können. Paulus schreibt in Römer 3, dass kein Mensch von sich aus vor Gott gerecht wird, dass jeder Mensch Gnade braucht. Und er zitiert dabei Psalm 14 aus dem Alten Testament. Paulus also knüpft an bei dem, was die Juden an Glauben haben. Vielleicht müssen wir Christen dann auch, und zwar im Wir, im Plural, auch Buße tun, dass wir manchmal über Juden oder über andere Christen sogar ein Urteil fällen, ohne dass wir je mit ihnen gesprochen haben, ohne dass wir eigentlich wissen, was sie glauben, aber wir denken, besser zu verstehen, was sie glauben, als sie selbst. Aber wir reden nicht mit ihnen. Wozu dient ein Bußgebet? Ein Bußgebet dient dazu, dass die Beziehung geheilt wird zu Gott, dass ich selber wieder echt werde und mich erkenne, dass ich Gott wieder neu vertraue, auch dass ich die Vergebung annehme, ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das habe ich eingangs nicht erzählt. Ich habe, glaube ich, wirklich als Jugendlicher schon und bis ins junge Erwachsenenalter hinein sehr regelmäßig abends Bußgebete formuliert. Ich weiß nicht, wo ich mir das hergeholt habe, wahrscheinlich irgendwo gelesen oder in irgendeinem Gebetsbuch und habe mir das so zur Übung gemacht, dass ich abends bete und frage, wo bin ich heute schuldig geworden, wo war ich nicht liebevoll oder so und habe dann gesagt, Herr, vergib mir und dann habe ich geschlafen. Mache ich heute nicht mehr so, würde ich auch gar nicht jedem empfehlen, weil es gibt so schöne andere Möglichkeiten noch für ein Abendgebet, aber eine geistliche Übung ist es allemal. Bußgebete mal wieder zu üben oder vielleicht sogar sich zu sagen, ich mache das mal einen Monat lang, versuche das mal abends mir bewusst zu machen, wo war der Herr heute, wo war ich, wo bin ich schuldig geworden, Herr, vergib mir. Und dann beten wir vielleicht so, bevor wir einschlafen, wie mein Kollege nach der Sitzung, jetzt liegen wir vor dir im Gebet und vertrauen dir. Amen.